Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Hey, schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, liebe Ulrike. Ich habe heute Ulrike Sperberg zu Gast vom Instagram-Account Goldnüchtern. Sie macht auch Coachings für alkoholfreies Leben und ist Schauspielerin. Deswegen haben wir natürlich ganz viel zu bereden und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Ulrike.
Hallo, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Meine erste Frage an dich: Was liebst du an deiner Nüchternheit?
Oh ja, ich liebe meine Freiheit, meine Autonomie und Selbstbestimmtheit. Mhm. Das feiere ich wirklich jeden Tag einfach, so frei wählen zu können, dieses Gedankenkarussell im Kopf nicht mehr zu haben. Trinke ich heute, trinke ich nicht. Das ist einfach so ein schönes, selbstbestimmtes, freies Gefühl. Das feiere ich wirklich jeden Tag. Und generell liebe ich, dass viel mehr Raum in mein Leben gekommen ist. Raum, es ist einfach weiter geworden. Gedanklich und auch zeitlich. Ich habe einfach viel mehr Zeit. Mhm. Es ist viel mehr Raum da für Kreativität, für neue Ideen, die auch durchzuziehen und zu entwickeln. Das verblüfft mich immer und es gehen immer noch neue Türen und neue Räume auf und das liebe ich. Mhm. Vorher war es eher wie so eine vorbestimmte Dramaturgie mit dem Alkohol immer wieder. Ja, das war einfach so ein Begleiter. Und jetzt ist es einfach immer wieder neu, immer wieder frischend, immer wieder überraschend. Und das liebe ich. Ich liebe natürlich auch meine Klarheit. Mhm. Ich liebe auch den rebellischen Aspekt daran. Mhm. Also in dieser alkoholisierten Welt einfach zu sagen, nö, ich mache es jetzt anders. Ja. Ich liebe alles daran. Ja, mein Schlaf ist natürlich super gut. Ich bin jeden Morgen ausgeschlafen, auch wenn ich mal länger gelesen habe oder irgendwas Schönes noch gemacht habe. Es ist einfach alles so, so, so viel schöner. Ja.
Mega. Was hat sich bei dir durch die Nüchternheit alles verbessert?
Verbessert hat sich Auf jeden Fall meine Beziehung zu mir selbst. Das berichten bestimmt viele oder die meisten, ja. Ich würde es so beschreiben, sie war vorher auch schon gut, doch jetzt ist sie viel tiefer, viel lebendiger. Mhm. Ich bin sehr viel milder und liebevoller, auch mit mir selber, wo ich vorher vielleicht an Stellen ja viel härter im Urteil über mich war oder eine viel heftigere innere Kritikerin hatte oder Antreiberin. Diese Anteile sind jetzt auch noch da, aber ich kann sie viel besser erkennen, ja. Und ich habe viel mehr über mich selbst gelernt. Es waren auch richtig heftige Überraschungen dabei, als ich nüchtern wurde. Zum Beispiel bin ich mein ganzes Leben lang davon ausgegangen, dass ich eine sehr extravertierte Person bin. Ja, ich stehe seit ich klein bin auf der Bühne. Ich bin Schauspielerin. Ich stehe fast täglich vor 400 Menschen auf der Bühne. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ich liebe Kontakte. Erst als ich nüchtern wurde, habe ich auf einmal meinen introvertierten Anteil kennengelernt. Mhm. Hab verstanden, dass ich einfach so wahnsinnig gerne auch Zeit mit mir selber verbringe oder mit meinem Buch oder in der Natur. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Mhm. Auch zu verstehen, dass ich eventuell auch als, ja, mit all meinen Fähigkeiten, die ich habe, zum Beispiel Empathie, vielleicht einfach Situationen vorher viel zu anstrengend für mich waren, ja? Große Gesellschaften, große Partys. Du kennst es dann vielleicht auch aus dem Schauspielbereich noch, diese ganzen Premierenpartys. Ja. Und da hat mir Alkohol einfach geholfen, glaube ich, diesen Stress auch zu ertragen. Mhm. Aber das habe ich erst alles viel später gecheckt, ja.
Aber gleichzeitig hat er ja auch verhindert, also bei mir war es nämlich genau gleich wie bei dir, dass man wahrnimmt, dass es so ein Stressverein ist. Also total. Ich konnte das die ganze Zeit dann nicht wahrnehmen und hätte ja sonst irgendwie früher gehen können oder andere gesündere Methoden finden können, damit umzugehen.
Ja, ja, genau so ist es. Mhm. Ich bin dann einfach drüber gegangen über meine Grenzen, regelmäßig wahrscheinlich. Und das liebe ich jetzt. Ich check einfach, wenn ich müde werde, wenn der Raum nicht der richtige für mich ist, wenn Gespräche mich auch einfach langweilen. Mhm. Und das liebe ich. Diese Freiheit, das dann wirklich zu entscheiden und gehen zu können oder so. Das ist für mich diese wahre, tiefe Autonomie, Selbstbestimmtheit, Freiheit dahinter zu sagen, nö, die Situation passt für mich gerade nicht. So.
Was total witzig ist, weil viele ja Alkoholkonsum immer so krass mit Freiheit und Selbstbestimmung gleichsetzen. Mhm. Und ich mir halt denke, das hat ja auf gar keiner Ebene hat das was mit Freiheit zu tun. Erstens kannst du ab einer bestimmten Alkoholmenge in deinem Körper halt nicht mal mehr deinen Körper selbst bestimmen, kannst in gefährlichere Situationen kommen und dich vielleicht nicht mehr daraus, ja, ist immer jetzt retten. Und du kannst eben, wie wir jetzt gerade gesagt haben, deine Grenzen nicht mehr sehen und lässt viel mehr mit dir machen, als du eigentlich willst oder als dir gut tut, ne?
Ja, das ist verrückt. Total. Also ich stimme jedem Wort total zu. Alkohol hat für mich Freiheit bedeutet und natürlich eigentlich das Gegenteil mir gegeben. Das war auch als Mama, ich war relativ jung, als ich Mama wurde, naja gut, 24, aber trotzdem war da gerade mein Studium abgeschlossen und ich habe neulich auch die Folge mit Binja gehört von Mama klar. Dieser Strohhalm Alkohol wie dieser Strohhalm in die Freiheit, in das, das ist so verrückt. Im Nachhinein denke ich, wow. Und jetzt ist Freiheit für mich genau das Gegenteil, wie du es beschreibst, ja.
Die richtige Freiheit.
Es ist jetzt die richtige Freiheit. Nee.
Was hättest du, als du noch Alkohol getrunken hast, niemals über das nüchterne Leben gedacht?
Dass es so viel schöner, lebendiger und bunter ist. Mhm. Ich habe mir tatsächlich auch, als ich so meine Glaubenssätze überprüft habe, mal zum Thema, wie stelle ich mir das nüchterne Leben vor oder wie habe ich es mir früher vorgestellt oder wie habe ich mir früher auch Menschen vorgestellt, die gar nicht trinken oder was habe ich auch insgeheim über die gedacht, habe ich mir das immer wahnsinnig grau und langweilig vorgestellt, wie die meisten von uns das vielleicht getan haben. Dass es aber so viel bunter ist und so viel schöner und so viel verrückter, so viel abenteuerlicher auf verschiedenen Ebenen, das habe ich nicht gedacht. Und ich habe nicht gedacht, dass ich nichts vermissen werde. Mhm. Das ist auch dieses, ja, der Alkohol verursacht ja in uns einfach diese Angst, dass wir etwas ganz, ganz Großes vermissen werden. Mhm. Ne? Und dass das Leben aber dann erst vollständig war, als ich ihn weggelassen habe, auf diese Idee bin ich einfach nicht gekommen. Das liebe ich immer noch so. Mhm.
Ja, ich finde es auch lustig, dass man so Angst hat, was Großes nicht mehr zu haben und zu vermissen, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken. Aber wir alle ja im besten Fall in unserer Kindheit keinen Alkohol getrunken haben und trotzdem ein, also je nach Umständen natürlich, aber viele trotzdem ein tolles Leben hatten und viele sich ja auch in diese Zeit zurückwünschen, weil sie sagen, oh, da hatte ich keine Verantwortung, da war alles so einfach, ich konnte so viel spielen oder machen, was ich eben wollte. Und ich mir denke, ja, aber ihr schafft euch halt, wir alle, wir haben uns dieses Gefängnis ja auch geschafft, indem wir weiter Alkohol getrunken haben, das nicht reflektiert haben, nicht zugelassen haben, könnte es vielleicht ohne Alkohol besser sein. Und Alkohol zementiert halt das Leben, was wir führen, was uns vielleicht gar nicht so gut tut, immer weiter, weil wir eben nicht reflektieren können, dass viele Punkte vielleicht jetzt nicht passen oder dass wir was ändern müssten oder dass wir vielleicht ganz anders sind, introvertiert statt extravertiert oder so.
Ja, genau. Und diese Unbeschwertheit, auch was du beschreibst aus der Kindheit, die kehrt natürlich auch in so viele Bereiche zurück, oder? Das nimmst du bestimmt auch so wahr.
Ja, voll.
Es ist einfach dieses schöne Gefühl am Sonntagmorgen, wenn ich einfach aufwache und weiß, oh, der Morgen gehört mir. Das erinnert mich so, als Kind habe ich dann immer, bevor meine Eltern wach waren, einfach schöne Sachen gemacht. Und das mache ich heutzutage auch, bevor meine Kinder wach sind, weil ich einfach wach und ausgeschlafen bin. Und ich feiere das so, diese Unbeschwertheit, diese kindliche Unbeschwertheit. Und ach so, boah, für mich ist natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass auch mein Mama-Sein sich sehr verändert hat. Ich kann einfach viel mehr die Mama sein, glaube ich, die ich immer sein wollte, weil ich natürlich viel gelassener bin. Und ja, einfach liebevoller, geduldiger, mehr im Vertrauen auch mit mir selbst und das dann natürlich auch in meinen Kindern sehe und viel mehr vertraue. Und wir hatten vorher schon auch eine ganz wundervolle Verbindung, aber jetzt ist es noch tiefer, noch unbeschwerter, weil natürlich auch diese blöden Schuldgefühle wegfallen, die ja zwangsläufig immer die kleinen fiesen Schwestern des Alkohols, Schuld und Scham, hocken mir nicht mehr auf der Schulter. Und das macht es auch so viel unbeschwerter und gelassener, das Mama-Sein. Und als Schauspielerin finde ich super interessant, dass ich in meiner Arbeit natürlich viel durchlässiger bin für Gefühle, für alles, für alle Wahrnehmungen. Das finde ich auch richtig toll. Da habe ich nämlich auch, bin ich immer mal einen kleinen Gedankenfehler unterlegen oder einen sehr großen Gedankenfehler, dass ich mir dachte, Alkohol pusht ja auch Gefühle so, ne? Aber es ist ja alles so unechter Scheiße einfach. Geht ins Drama, wo gar kein Drama notwendig ist und so. Und jetzt ist es diese Ausgeglichenheit im Gefühlsleben und trotzdem auf sehr, sehr extreme Gefühle zurückgreifen zu können. Das finde ich so unsagbar schön.
Ja, das finde ich spannend. Wäre jetzt auch danach noch eine Frage an dich gewesen, aber dann stelle ich sie gleich jetzt. Hat sich denn dein Spiel grundsätzlich verändert durch die Nüchternheit? Und wenn ja, was?
Ja, spannend. Also ich beobachte tatsächlich sehr, dass ich diese Durchlässigkeit, ja, ich bin schneller. Mein Kopf ist viel fokussierter, ich kann schneller switchen zwischen verschiedenen Situationen, Haltungen, bin da einfach viel klarer, viel wendiger. Ja, die Durchlässigkeit der Gefühle, die wahrzunehmen, durchfließen zu lassen, aber auch einfach schnell zu sein, sie schnell wechseln zu können. Also ich bin einfach, ja, wacher im Spiel und natürlich auch viel ausdauernder. Ich bin jetzt seit 20 Jahren auch Schauspielerin und ich kann mich an die schlimmsten Sachen natürlich auch erinnern. Einfach verkatert eine Vorstellung zu spielen. Grauenvoll. Und das war ja oft so, wenn wir nach Premieren gespielt haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Wir hatten da mal einen Tag frei zum Glück, aber...
Ja, den haben wir uns jetzt auch erkämpft. Aber ich glaube, als ich angefangen habe noch, gab es diesen Tag frei nicht. Und da haben wir wirklich sonntags dann gespielt. Und ich weiß noch, wie ich da mich zusammengerissen habe. Und wirklich, das war der absolute Horror. Ich habe richtig gemerkt, ich habe ja meine Sinne gar nicht mehr zur Verfügung. Ich stand da auf der Bühne, bin natürlich trotzdem ein super disziplinierter Mensch. Aber das war schrecklich. Ja,
voll. Hast du Feedback bekommen von anderen Menschen, vielleicht wissentlich oder unwissentlich, seit du nüchtern bist, dass sich da was verändert hat, vom Zuschauen her zum Beispiel oder vielleicht auch von KollegInnen?
Nee, das kann ich nicht so beobachten oder habe ich jetzt keine direkten Rückmeldungen bekommen. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch nicht vielen Menschen aufgefallen ist, dieser Switch, weil ich einfach, wie gesagt, ein sehr disziplinierter Mensch bin, habe ich das immer so gut unter Kontrolle gehabt, scheinbar. Bin jetzt auf der Arbeit oder im Theater, fiel das jetzt grundsätzlich nicht so auf. Und deswegen ist wahrscheinlich für die meisten Menschen dieser Switch gar nicht wahrnehmbar gewesen, diese Veränderung. Ich grübel jetzt so ein bisschen nach. Hat jemand was gesagt? Nee. Nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte. Aber ich
Stimmt, ich habe das wahrgenommen, als ich jünger war und am Theater anfing, gab es ja noch so eine andere Generation, die jetzt bereits in Rente sind. Und da war das Trinkverhalten auch nochmal ganz anders als das Trinkverhalten, was ich jetzt bei uns am Theater erlebe.
Ah, okay.
Wir sind ein recht junges Ensemble und bei uns trinken schon echt viele Leute gar keinen Alkohol mehr.
Was?
Oder ganz selten.
Cool.
Mega. Das ist spannend.
Ja.
Das macht es mir jetzt natürlich auch einfacher, also weil es ja bei uns ganz normal ist, auch nicht zu trinken. Das finde ich total gut. Aber als ich hier ankam am Theater vor 20 Jahren, da saßen schon noch die älteren KollegInnen auch während der Vorstellung und haben ihren Wein getrunken.
Echt, schon während der Vorstellung? Wow, nee, das habe ich noch nicht erlebt.
Mhm.
Das ist krass.
Jetzt nicht immer, aber schon des Öfteren. Und das habe ich natürlich als junge Frau und Schauspielerin dann auch, ja, so wahrgenommen und dachte, ach, dann ist das ja voll in Ordnung, alles klar. Ich habe das selber nicht gemacht, weil ich wusste, okay, ich will schon noch meine Sinne zusammen haben. Aber es war schon noch ein anderer Umgang. Und ich habe dann auch gemerkt, als Leute aufgehört hatten zu trinken, wie sie sich verändert haben. Und dass ich einfach einen zuverlässigeren Partner auf der Bühne hatte. Krass, es hat sich schon einiges geändert, zumindest bei uns am Theater, ja.
Ja gut, ich meine, bestimmt hat sich generell viel geändert. Also ne, du sagst, ihr seid ein junges Ensemble. In der Masse ist es, glaube ich, noch nicht so viel geworden, dass jetzt, also so wie ich es zum Beispiel kenne, ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass irgendwer mal während der Vorstellung schon getankt hat, aber dass einfach generell sehr viel getrunken wird nach den Vorstellungen oder Premierenfeiern etc. und so. Ich glaube, das hat sich leider noch nicht so stark verändert.
Nee, das stimmt.
So in der Masse.
Es ist einfach. Das denke ich auch. Es ist immer noch so, so präsent.
Welcher nüchterne Moment war denn dein Highlight bis jetzt?
Ich habe so das Gefühl, das ist eher wirklich so eine Aneinanderreihung von Highlights. Ich habe jeden Moment, wo ich das erste Mal nüchtern war, damals, also vor über 3 Jahren habe ich aufgehört, da war so jeder neue Moment so ein Highlight. Also der erste Geburtstag, das erste Weihnachtsfest ohne Alkohol, der erste Urlaub. Ein ganz großes Highlight war, glaube ich, die erste Party, wo ich wieder bis zum Sonnenaufgang durchgetanzt habe. Und da erinnere ich mich, dass ich nach Hause gelaufen bin morgens um 6, die Sonne ging auf im Sommer. Und ich wusste, oh, ich bin so klar. Und dieses Gefühl durchströmt mich immer noch, wenn ich da dran denke. Ich war so glücklich und so frei. Und es sind die vielen kleinen Highlights, die Banalitäten oder die scheinbaren Banalitäten. Wenn ich jetzt durch einen Supermarkt laufe, freue ich mich immer noch, wenn ich am Alkoholregal vorbeilaufe. Ich liebe das. Das ist für mich ein absolutes Highlight, weil ich weiß, dieses Regal...
Interessiert dich nicht, oder wie?
Interessiert mich nicht mehr.
Ah, okay, spannend.
Ja, ich schaue es an und denke so, wow, hier stand ich früher und habe dann darüber nachgegrübelt, welcher Wein heute eventuell besser zum Essen.
Habe ich noch nie verstanden, sowas. Habe ich noch nie verstanden, wenn sie dann kamen, ja, zum Fisch brauchst du Weißwein und dann den und den. Ich habe auch nie einen Unterschied, ich habe einfach nicht so einen guten Geschmackssinn, ich habe das auch nie geschmeckt und dachte mir immer so, jo Leute, wir wollen uns doch einfach nur betrinken, das können wir da nicht was Günstiges nehmen und so. Ist doch wurscht, was wir dann...
Ja. Aber es ist ja auch so eine krasse, sich noch ein bisschen besser belügen, indem es noch mehr kultiviert wird.
Das ist ja nur eine reine Belügung. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass Alkohol die Geschmacksnerven abtötet, aber die Leute so tun, als würden sie den Abgang, ich meine, ich wohne in der Pfalz jetzt, ne? Den Abgang mit der Sonnenfinsternis um 12, die der Wein erlebt. Ah Gott, ey, dass du da alles anhören darfst. Ich meine, die glauben das ja auch selber und manche Sachen schmeckt man dann vielleicht. Und ja, wie gesagt, ich habe echt keinen guten Geschmackssinn. Aber vieles davon ist halt einfach nur Belügen, Narrativ erschaffen, damit man halt rechtfertigen kann, dass man viel Alkohol konsumiert.
Total. So. Das war auch eines meiner Punkte. Ich habe mir das so zurechtgelogen, auch gerade durch dieses, oh, ich trinke ja nur diesen leckeren Cremant oder, also ich trinke es sehr kultiviert. Wahnsinn. Champagner oder diesen Cremant aus dem Elsass. Und ich weiß noch, wie ich mir das so wahnsinnig zurechtgeredet habe. Komme ich nochmal zurück zu dem scheinbaren schönen Highlights, Banalitäten des Alltags einfach so zu genießen, dass ich das nicht mehr brauche. Das ist immer wieder ein Highlight für mich.
Ja, das kenne ich auch total gut.
Ja. Und das sind dann diese kleinen Momente. Und das habe ich auch, glaube ich, in der Nüchternheit noch viel tiefer für mich intensiviert, diese vielen kleinen Glücksmomente zu schätzen. Diese Tiefe der Einfachheit, das liebe ich. Ja, da achtsam zu sein und die kleinen Dinge zu schätzen, zu lieben, das macht mir so viel Freude und das ist ein totales Highlight für mich.
Welche Ziele konntest du bis jetzt schon in der Nüchternheit verwirklichen?
Ich hatte mir gar nicht so konkrete Ziele gesetzt. Mein Sprung in die Nüchternheit vor über 3 Jahren war auch so eine Überraschung für mich selbst. Ich bin einfach aus Neugierde gestartet. Es gab gar keinen besonderen Anlass. Ich saß da, es war irgendwie der 17. Januar, weiß ich noch, und ich dachte so, irgendwie von Nathalie Stüben so ein Video geguckt auf YouTube und habe mir das angehört und dachte, wow. Dieser Perspektivwechsel hat mich einfach neugierig springen lassen. Ja, ich habe noch irgendwie so einen schalen Sekt ausgetrunken und das war es dann. Ich hatte keine Ziele, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich bin einfach neugierig reingesprungen in die Situation. Dann kamen aber mit der Nüchternheit, kamen auf einmal neue Ziele in mein Leben. Ich habe mir zum Beispiel, obwohl das stimmt auch gar nicht, es gibt natürlich ein Ziel, was ich schon viele Jahre hatte. Ich hatte wirklich schon viele Jahre Lust, mir eine eigene Selbstständigkeit neben meinem Beruf als Schauspielerin aufzubauen. Ich hatte viele Jahre Lust, noch mehr auszuprobieren, noch mehr zu experimentieren mit dem, was ich kann, neue Dinge zu lernen. Und das kam dann tatsächlich mit der Nüchternheit. Da habe ich gesagt, okay, wow, ich habe auf einmal so viel mehr Raum, viel mehr Energie, viel mehr Fokussiertheit. Und dann habe ich meine Coaching-Ausbildung gestartet. Als systemischer und integraler Coach über 2 Jahre, die sehr intensiv war. Und das war so eine tolle Zeit für mich, einfach wieder zu lernen und meine ganze Power zur Verfügung zu haben. Dann konnte ich mir Step by Step sozusagen tatsächlich mein Business aufbauen. Jetzt arbeite ich seit über einem Jahr eben daran, begleite Frauen in ihre Alkoholfreiheit, in ihre Nüchternheit. Und das liebe ich. Und das ist ein Ziel, was ich wirklich schon viele Jahre hatte, unterschwellig, aber wo ich nicht genau wusste, in welche Richtung geht es. Und das kam dann so mit der Nüchternheit.
Mega.
Ja, und jetzt habe ich auch gerade noch was Spannendes, für mich ein Experiment am Start. Das ist nämlich ein Thema, was auch so oft unterschätzt wird in Bezug auf Alkohol, Asthma und Allergien. Ich habe nämlich vor, 2018 ein relativ starkes chronisches Asthma entwickelt. Jetzt beschäftige ich mich tatsächlich gerade damit, das auszuheilen, mit verschiedenen Methoden, schulmedizinisch, aber auch naturheilkundlich. Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Bereich oder ein neues Ziel für mich, zu schauen, kann ich das ausheilen? Und ich vermute da auch ganz viele Zusammenhänge natürlich mit dem Alkohol.
Ja. Inwiefern?
Weil Alkohol in Bezug auf unser Immunsystem sehr, sehr schädlich dieses beeinflusst oder unsere Schleimhäute ja sehr stark schädigt, unter anderem die Darmschleimhaut, die ja auch sehr, sehr, wo ja 80% des Immunsystems drin sitzen und eben trainiert werden, gebildet werden. Durch diese permanente Schädigung auch eines moderaten Trinkverhaltens wird diese Darmschleimhaut geschädigt, beeinflusst. Histamin wird in Unmengen freigesetzt durch alkoholische Getränke und all das kann total dazu beitragen, dass wir eben auch chronische, entzündliche Erkrankungen entwickeln. Natürlich sind auch Asthma oder Allergien noch ein viel komplexeres Thema und es gibt nicht nur immer einen Grund, dann kommt eine Sache, kommt zur nächsten. Dennoch finde ich es total spannend und experimentiere gerade damit, auch das zu heilen. Das ist so mein neues Lieblingsziel gerade.
Ja, das ist sehr spannend. Also mit Allergien, das kann ich mir total gut vorstellen. Jetzt auch, wie du sagst, mit Asthma durch die Schleimhäute. Und ich meine, Alkohol ist halt einfach ein Gift. Es ist ja eigentlich kein Wunder, dass es auf so gut wie jede Krankheit irgendwie Auswirkungen hat. Ja. Also das finde ich schon auch krass. Ich habe heute nämlich witzigerweise darüber nachgedacht. Eigentlich müsste einem doch schon mal deswegen klar werden, dass Alkohol nicht gut ist. Weil egal, welche Krankheit man hat, oder eines der ersten Dinge, die ÄrztInnen einen sagen, ist, trinken Sie weniger bis gar kein Alkohol. Und dann denke ich mir so, da müsste uns doch eigentlich schon klar werden, wenn das bei all diesen ganzen Krankheiten oder bei den 80% der Krankheiten, die Ärzte einem dann sagen, trinken Sie weniger bis gar kein Alkohol. Und das hilft dann. Das ist doch dann verrückt, dass wir dann so viel Alkohol konsumieren. Also ja, das kam mir heute einfach nur.
Das ist genau so.
Es gibt so viele Momente im Leben, wo man darauf gestoßen werden könnte und wo man aber einfach durch unsere Konditionierung und unser Aufwachsen und unsere gesellschaftliche Liebe zum Alkohol, gerade in Deutschland, halt diesen Schritt auch gar nicht gedanklich gehen kann. Also ich meine, ich bin den ja auch nie gegangen. Ich meine, noch weniger, ich hätte nicht mal gedacht, dass man überhaupt so leben kann, wie ich jetzt lebe. Das gab es in meiner Vorstellung nicht. Das ist schon krass.
Und ich beobachte es ja auch, wie sehr wir an diesen alten Mythen festhalten. Das ist einfach der Wahnsinn. Das hält sich so hartnäckig, das hat sich so in unsere Gehirne eingebrannt, diese bekloppten Mythen über was auch immer, ob es jetzt das gesunde Glas Rotwein ist oder was auch immer, es ist der Wahnsinn. Aber das ist ja schon mal gut, wenn du von solchen Ärztinnen berichtest. Ich kenne ja auch noch, oder ich höre tatsächlich auch von Klientinnen oft noch, dass Ärztinnen ihnen raten, trinken sie doch ab und zu mal.
Ja klar, es wird auch immer noch von Hebammen geraten, trink doch mal ein Bier, damit Milch einen Schuss gibt.
Ja, stimmt.
Was zur Hölle? Wenn jedes Mal, wenn ich das höre, würde ich am liebsten, keine Ahnung, da weiß ich nicht, ob es einen Hebammenverband gibt und man dem schreiben kann. Also das finde ich dann immer furchtbar.
Das stimmt, das habe ich damals auch noch gelernt, ja.
Ja.
Das Glas Rotwein eröffnet die Venen, ich weiß gar nicht mehr.
Der Sekt
lässt die Milch einschießen.
Ja, und auch, es gibt immer noch ÄrztInnen, die behaupten, dass ein Glas Sekt ab und zu oder einmal die Woche oder sogar zwei-, dreimal die Woche ein Glas Sekt nicht schlimm in der Schwangerschaft wäre. Ja. Und da kriege ich halt wirklich eine Wut, das ist unfassbar. Das sind ausgebildete und studierte Menschen in der Medizin, die einfach noch ernsthaft sagen, dass du in einer Schwangerschaft, weißt du, und ich finde, man kann den Frauen, wenn sie das hören von den ÄrztInnen, jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, das will ich auch gar nicht. Aber wenn ich mir dann anhöre, was du heutzutage in einer Schwangerschaft alles nicht essen und trinken sollst, vor allem essen, kein Camembert, keine Salami, keine Ahnung, Lachs, was du alles nicht essen darfst. Ich bin ja nicht in dem Thema drin. Und dann denke ich mir, aber Alkohol ist dann in Ordnung? Also, hä? Ein Stück Käse ist nicht in Ordnung, aber Alkohol schon, oder was?
Wahnsinn, es ist wirklich der Wahnsinn.
Was mich noch interessieren würde, du hast ja vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen und als ich dein Insta-Feed mir in Vorbereitung nochmal angeschaut habe, du würdest dich ja schon als ehemalige Genusstrinkerin bezeichnen, oder?
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr spannenden Punkt. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie das auch für dich war, als du noch genussvoll Alkohol konsumiert hast, weil ich zum Beispiel, das war für mich halt nie ein Thema. Erstens, weil ich habe keinen großartigen Unterschied geschmeckt und ich habe sowieso hauptsächlich Bier getrunken und hatte, also mein Narrativ war dann halt, ne, wenn du ein Bier bist, dann bist du so eine coole Frau, ne, dann mögen dich die Männer mehr, dann was weiß ich, was ich mir da alles erzählt habe. Also eher so in die Richtung.
Mhm.
Ich habe aber nie aus Genuss getrunken. Klar hat mir dann irgendwann der Alkohol geschmeckt oder das Bier geschmeckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, mir schmeckt es und deswegen trinke ich, sondern ich habe schon eigentlich wegen der Wirkung getrunken.
Mhm.
Vielleicht wusste ich es nicht unbedingt so im Kopf, aber ich habe mir nie gesagt, ich trinke wegen des Genusses. Man hat es halt einfach dann so gemacht oder ich wollte halt betrunken werden. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, wenn Leute zu mir gesagt haben, trink doch ein Bier oder ein halbes Bier, damit du noch Auto fahren kannst.
Mhm.
Ich bin nie mit Alkohol Auto gefahren, weil ich mir gesagt habe, also das bringt mir ein Bier oder ein halbes Bier, da merke ich ja nichts. Dann brauche ich ja auch nichts trinken. Und wenn ich Auto fahre, dann trinke ich nichts. Fertig aus. So, ne? Wenn ich mehr trinke, dann kann ich nicht mehr Auto fahren. Also warum? So, und deswegen finde ich das so spannend, da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen. Wie war das als Genusstrinkerin? Kannst du das beschreiben?
Dazu muss ich, glaube ich, gleich mal sagen, das war auch nur ein Narrativ unter vielen, was ich mir erzählt habe. Ne? Kannst du dich erinnern, ob ich das in Anführungsstrichelchen geschrieben habe? Nee.
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Es
kam mehrmals vor, deswegen habe ich das auch aufgegriffen. Also,
ja, ne? Ich glaube, genau. Wie gesagt, ja, ein Narrativ, was ich mir über mich selbst erzählt habe. Ich bin wirklich tatsächlich eine sehr, sehr große Genießerin. Ich genieße die Welt um mich. Ich koche sehr gern, sehr lange, sehr ausführlich, probiere neue Dinge aus. Und in dieses ganze Narrativ, in dieses Glitzernde, ich mache es mir schön, ich genieße das Leben, war der Alkohol auch ein wichtiges, glitzerndes Accessoire. Was ich aber eigentlich genossen habe, ist genauso der Rausch. Ja, das ist ganz klar. Und ich war auch eine Biertrinkerin. Ich war auch eine Gin-Trinkerin. Ich habe auch Whisky getrunken in der irischen Kneipe. Im Grunde war es scheißegal. Ich bin dann halt von einem Narrativ oder von einem Image ins nächste gehüpft. Wenn ich Bock habe, an einem Abend die rebellische Person zu sein, die mit den Jungs Whisky trinkt am Nebentisch, dann war ich das eben. Wenn ich es mir aber schön machen wollte und was Tolles gekocht habe und dazu mir einen schönen Weißwein ausgesucht habe, habe ich eben dieses Image bedient. Aber ich habe schon ganz klar, der Alkohol bei mir einfach wirklich Funktionen erfüllt, wie bei allen anderen Menschen.
Glaubst du, dass es wirklich GenusstrinkerInnen gibt? Oder ist das einfach immer eine Erzählung. Weil ich meine, wenn du einem Kind Alkohol zu trinken gibst, das kann der teuerste, tollste Champagner, whatever sein. Ja. Das wird dem Kind nicht schmecken. Und wir gewöhnen uns daran. Aber es ist nichts, was jetzt, meiner Meinung nach, kannst du Zucker genießen, auch wenn er in mehrheitlich nicht gut für uns ist. Ne? Wenn du den wirklich maßvoll konsumieren würdest, ich meine, Zucker brauchen wir de facto auch einfach als Substanz. Mhm. Jetzt nicht den raffinierten weißen Zucker, aber einfach das Zuckermolekül braucht unser Gehirn ja. Also von daher, den Vergleich finde ich auch immer super anstrengend. Aber Zucker kannst du genießen, aber Alkohol, so. Ich finde, dieses Kind ist da immer so ein guter Punkt, was einem Kind nicht schmeckt. Gut, klar, dem schmeckt auch Rosenkohl nicht oder sowas. Aber ich finde es auch schwierig, Bitterstoffe zu genießen. Aber so Alkohol schmeckt Kindern halt einfach wirklich gar nicht, keinem Kind.
Ich kann die Frage nur für mich beantworten. Für mich rückwirkend habe ich mir den Genuss anerzogen. Ich glaube nicht, dass ich mein erstes Glas Alkohol wirklich genossen habe. Was ich vielleicht genossen habe, war das Bild, das ich abliefere, weil ich die Erwachsenen vorher über Jahre beobachtet habe und dachte, erwachsen sein, kultiviert, cool sein, heißt Alkohol zu trinken. Und da fand die Konditionierung ja schon statt durch meine Beobachtungen. Was dann den Glaubenssatz ausgebildet haben kann in mir oder offensichtlich auch hat, Alkohol gehört zum genussvollen Erwachsenendasein dazu. Mm. Und in dem Moment, wo der in mir ausgebildet war, habe ich den, glaube ich, schon so gespürt und habe mir das dann auch schön getrunken, obwohl das erste Glas bestimmt nicht geschmeckt hat. Aber dann habe ich es mir sehr schnell antrainiert, wollte wie die Erwachsenen sein. Und später wollte ich wie die anderen KünstlerInnen sein. Mm. Also ich bin sehr schnell im Studium dann auch in so Situationen geraten, wo ich mich natürlich auch so innerlich dachte, jetzt sitze ich hier mit meinem Rotwein, bin so Schauspielerin. Ja. Das waren so viele Bilder in mir, so viele Klischees, denen ich auch entsprechen wollte. So viele Narrative über mich selbst, über das kultivierte, verrückte, schillernde Leben. Dann habe ich mir das so antrainiert. Ja. Und ob ich das wirklich jemals genossen habe. Dadurch, dass das ja so gekoppelt ist, auch mit der Sucht, ob sie nun ganz zart ist oder stärker schon ausgebildet in ihrer Entwicklung, kicken natürlich ja auch viele Neurotransmitter einfach rein, die uns eben das Gefühl von Genuss vermitteln. Dabei wird aber nur im Grunde eine Entzugserscheinung gemildert, mag sie noch so fein und klein sein. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass es kein wirklicher Genuss ist, sondern dass es halt einfach chemische Reaktionen im Kopf sind auf ein Gift, also dass das Ziel hat, immer weiter konsumiert zu werden und deswegen ja auch diese chemischen Reaktionen ablaufen lässt, um eben das Gehirn ja auch zu verändern und eben diese Dopaminausschüttung und Serotoninausschüttung und so. Also das ist eine Frage, die mich einfach immer wieder umtreibt. Ich kriege auch immer wieder dann Kommentare von Leuten, die mir halt unbedingt erzählen wollen, dass sie ja GenusstrinkerInnen sind und das können und sie trinken nur, was weiß ich, alle paar Wochen ihr Glas und so. Ich sage, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ist mir auch ziemlich egal, ob ihr das macht oder nicht. Nur, wenn ihr das schon mit einer Regelmäßigkeit macht, ist das auch schon nicht mehr ein freies, bestimmtes Trinken, weil es ist eine Regelmäßigkeit darin und die kann auch sein, wenn ich es einmal im Monat trinke, die kann auch sein, wenn ich alle 2 Monate trinke, die kann de facto eigentlich sogar sein, wenn ich es immer, sagen wir mal, immer zu meinem Geburtstag und immer zu Weihnachten, ich habe einen Sommergeburtstag, also 2-mal im Jahr trinken würde, dann würde ich trotzdem schon mich gedanklich darauf freuen, würde sagen, okay, an dem Tag trinke ich, dann gibt es vielleicht aber mal eine stressige Situation, dann denke ich mir, ach, trinke ich nicht doch noch jetzt ein 3. Mal im Jahr oder so. Also diese Regelmäßigkeit führt halt auch dazu, dass man einfach immer mehr trinkt. Weil das ist der Sinn von Alkohol, der möchte immer mehr getrunken werden. So. Ich glaube halt tatsächlich, dass es einfach nur ein sehr großes, sehr zeckenhaftes Narrativ ist, diese Genusstrinkerei, dass man diesen Genuss wirklich haben kann, aber anders, mit anderen Sachen. Und vor allem, und das ist das, was mich eigentlich am meisten stört, wenn es wirklich um den Genuss ginge, dann müsstet ihr eigentlich nicht die alkoholhaltigen Getränke trinken. Dann könntet ihr auch die alkohollosen Getränke trinken.
Genau so ist
aber
es.
Dann kommen sie immer mit ihrem Geschmackssinn, der ja so toll ist und wo sie dann den Alkohol rausschmecken. Und wenn du dann Blindtests machst, schmecken sie es aber nicht raus. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, ihr lügt euch einfach nur in die eigene Tasche. Aber man will es halt nicht sehen.
Man will es nicht sehen, wir wollen es dann nicht sehen. Also ich muss auch nochmal ganz klar sagen, dieses Wort der Genusstrinkerin, ne, was ich wahrscheinlich auch in meinem Kanal des Öfteren verwendet habe, ist ganz klar für mich schon dieser reflektierte Part, der einfach sagt, das habe ich mir selber in die Tasche gelogen. Und das war so ein schönes Bild, was ich einfach so um jeden Preis aufrechterhalten wollte. Mhm. Und es ist auch tatsächlich oft so, wenn Menschen mich fragen, wie viel hast du getrunken, ich bin da immer sehr vorsichtig, gerade einfach, weil ich die Menschen nicht in die Situation bringen will, es zu vergleichen. Mhm. weil es geht nur um ihren Konsum.
Ja.
Ja, und bei mir war tatsächlich alles dabei. Also ich habe nicht täglich getrunken. Ich habe nicht mich ständig in den Rausch getrunken. Ich habe manchmal alkoholfreie Wochen gemacht. Manchmal habe ich sehr viel getrunken. Ich war aber auch sehr trinkfest teilweise. Bei mir waren wirklich alle Farben und Facetten dabei.
Mhm.
Also ich war in einer klassischen psychischen Abhängigkeit. Der Alkohol hat einfach sehr viele Funktionen bei mir im Leben übernommen. Von Entspannung bis zu Aufputschen, bis zu Runterkommen am Abend. Und genau, und darum passe ich wie in keine, jetzt habe ich so ein richtiges kleines Blackout.
Kein Stress. Damit passt du quasi in keine Schublade von den ja, Trinkmengen,
genau,
die man
genau.
sich so vorstellt. Oder auch eben Klischees, die man sich von AlkoholikerInnen und Menschen mit Alkoholproblemen vorstellt.
Und deswegen ist es, finde ich, jetzt einfach schwierig zu sagen, ja, so und so viel habe ich getrunken, weil das gab es im Grunde nicht. Ich habe auch meine Schwangerschaften easy und glücklich, komplett alkoholfrei und die Stillzeit für beide Kinder komplett alkoholfrei. Das war für mich gar kein Thema. Aber im Kopf war es trotzdem, habe ich mich schon gefreut. Ich dachte, wow, wenn das Kind abgestellt ist, dann geht's los. So, und deswegen vermeide ich einfach auch, ja, da ganz klare Mengen zu nennen, weil das einfach keine Rolle spielt. Du kannst daran darunter leiden, ob du jetzt einmal wöchentlich deinen Kräuterschnaps brauchst, ja, oder was auch immer dein Trinkverhalten ist. Das spielt keine Rolle. Wenn du ein Problem empfindest, dann darf das so sein. Egal, wie groß die Menge ist. Auf die Menge kommt es ja einfach gar nicht an. Ja.
Ja, das ist eine der großen Arbeiten, die wir leisten müssen, dieses Narrativ zu brechen, dass man nur dann aufhören darf, muss, soll, wenn, ja, keine Ahnung, wenn man schon morgens trinkt, wenn man zittert, wenn man Entzugserscheinungen hat, all diese ganzen Sachen, das ist halt der allerkleinste Teil. Das ist auch immer das, was ich versuche klarzumachen, auch wenn ich in irgendwelchen Dokus oder so bin, was leider nur mäßig funktioniert, weil die Leute halt gerade im Journalismus natürlich brauchen die irgendwie krasse Geschichten, aber dass ich normal getrunken habe, so wie jeder und jede in meinem Umfeld. Es gab so viele, gerade im Theater, die noch so viel mehr getrunken haben als ich, die immer noch Alkohol trinken. Die haben nicht aufgehört. Das ist komplett egal. Wenn, glaubt zwar nicht, dass es denen damit gut geht, aber das ist halt deren Sache. Wenn sie nicht aufhören wollen und ihr Leben so weiterführen wollen, dann ist das okay so. Ich wollte es halt nicht. Das ist komplett egal, wie viel man da getrunken hat. Und das ist halt so eine wichtige Aufgabe, dass wir dieses Bild verändern. Und ich glaube, da sind wir ja auch schon wirklich auf einem guten Weg mit der neuen Sobriety-Bewegung in Deutschland, mit uns, die wir zeigen, wie cool und bunt und toll und mega dieses nüchterne Leben ist.
Ja, total. Ach, es ist wirklich toll. Und ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich alles noch sehr, sehr langsam weit, aber trotzdem passiert so viel.
Ja. Hast du noch einen positiven Gedanken, den du den Zuhörenden mitgeben möchtest?
Oh ja, unbedingt. Wenn du das kleinste Gefühl von Neugierde verspürst oder einfach diese leise Stimme in dir hast, das verändern zu wollen, dann überrasch dich selbst und mach es einfach, weil das nüchterne Leben für dich so viel Überraschungen bereithalten wird, von denen du jetzt vielleicht einfach noch gar nicht glaubst, dass es sie gibt und weil sich so viele Türen öffnen und so viele Veränderungen auf einmal in dein Leben kommen dürfen. Ich kann nur jedem Menschen dazu raten, der Bock hat, das auszuprobieren, es einfach auszuprobieren und mutig zu sein und zu springen und sich gut vorzubereiten, Unterstützung zu holen in Communities oder in Coachings, Büchern, Podcasts, YouTube-Videos. Das ist einfach so schön. Und wir dürfen, glaube ich, auch wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Also einfach auch zu sagen, hey, ich kann es auch ausprobieren. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich merke, das nüchterne Leben ist so schrecklich langweilig.
Wird nicht der Fall sein.
Wird nicht der Fall sein, kleiner Spoiler. Dann kannst du ja immer noch zurückgehen. Aber das fand ich auch so wichtig für mich zu erkennen. Nö, ich mache das jetzt. Und aus jetzt und jetzt und jetzt wurde ein immer schöneres Leben. Und das wünsche ich allen, die Bock darauf haben und neugierig sind. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Ulrike, für das spannende Gespräch. Ich hätte mich jetzt echt noch viel länger mit dir unterhalten können. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst und uns an deinen Geschichten und an deinem schönen, tollen, bunten, neuen Leben hast teilhaben lassen.
Ich danke dir, liebe Jana, und wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe.
Danke ebenso. Wenn ihr jetzt noch mehr von Ulrike sehen und hören möchtet, dann schaut doch gerne mal auf Instagram goldnüchtern vorbei. Ich habe das natürlich alles unten verlinkt und lasst sehr gerne mal ein Follow und ein paar Likes da. Macht's gut, bleibt klar im Kopf.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.